Willkommen bei einer weiteren Folge von den Napfgesprächen, dem Petcast von Petman und Canina. Heute ergänzen wir wie versprochen das Thema vom letzten Mal, da es tatsächlich sehr, sehr viele Tierhalter betrifft, nämlich Diabetes mellitus und die Ernährung bei Hunden und Katzen. Wie kann die Ernährung helfen, den Blutzuckerspiegel stabil und den Einsatz von Insulin so moderat wie möglich zu halten? Zudem teilen wir heute Rezepte und praktische Tipps, wie eurem Vierbeiner wirklich geholfen werden kann.
Napfgespräche, der Petcast.
Diabetes mellitus gehört zu den häufigsten Stoffwechselerkrankungen bei Hunden, tritt aber auch bei Katzen auf. Wie in der letzten Sendung schon ausgeführt, sind typische Symptome gesteigerter Hunger, vermehrtes Trinken und Urinieren sowie Gewichtsverlust, nicht Gesichtsverlust, sondern Gewichtsverlust, Übergewicht und Bewegungsmangel sind dabei die größten Risikofaktoren, da sie die Insulinempfindlichkeit des Körpers beeinträchtigen. Die Ernährung spielt also eine zentrale Rolle, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Neben einer kalorienkontrollierten Diät sind ballaststoffreiche und aber auch proteinbetonte Futtermittel essentiell. Frühzeitige Diagnose und konsequente Behandlung kombiniert mit einer angepassten Ernährung können dann das Leben betroffener Tiere deutlich verbessern. Kommen wir nochmal kurz zurück auf das Insulin, das bei Diabetes mellitus gespritzt werden muss. Insulin ist ein Hormon, das ursprünglich aus der Bauchspeicheldrüse kommt und eine zentrale Rolle im Zuckerstoffwechsel spielt. Es sorgt dafür, dass der Zucker aus dem Blut in die Zellen transportiert wird, wo es als Energiequelle genutzt wird. Wie der Treibstoff beim Auto, kann man sich so vorstellen. Bei Hunden mit Typ-1-Diabetes produziert die Bauchspeicheldrüse kein oder kaum Insulin mehr, weshalb wir es durch regelmäßige Injektionen ersetzen müssen. Übrigens wird das Insulin heute oft synthetisch hergestellt, ist also speziell für Tiere angepasst. Wenn die Bauchspeicheldrüse, also die Pankreas, kein Insulin mehr produziert, fehlt dem Körper sozusagen der Treibstoff. Und ohne Insulin kann der Zucker aus dem Blut nicht in die Zellen gelangen, wo er eigentlich als Energiequelle benötigt wird. Das bedeutet, die Zellen hungern, während der Zucker im Blutkreislauf bleibt und dort Schaden anrichten kann. Das Insulin, das wir spritzen, übernimmt also die Rolle des fehlenden Hormons und sorgt dafür, dass der Zucker wieder dorthin kommt, wo er gebraucht wird, nämlich in die Zellen.
Zucker in den Zellen oder im Blutkreislauf ist doch wahnsinnig schädlich, oder nicht?
Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Zucker ist in den Zellen lebensnotwendig, weil er, wie schon erwähnt, als Treibstoff für viele Prozesse dient. Allerdings nur in den richtigen Mengen. Wenn zu viel Zucker in die Zellen gelangt, entstehen sogenannte Nebenprodukte des Zuckerstoffwechsels, die tatsächlich dann schädlich sein können. Ein Beispiel sind sogenannte freie Radikale, die durch eine Überlastung des Zellprozesses entstehen. Diese können tatsächlich dann Schäden verursachen, die langfristig die Funktion der Zellen beeinträchtigen. Außerdem kann es zu viel Zucker in den Zellen die Struktur von Proteinen und Fetten verändern, was ihre Funktion stört. Und dieser Prozess wird als Glykation bezeichnet. Glykation, werden jetzt viele fragen, was ist denn das jetzt? Das ist ein biochemischer Prozess, bei dem sich der Zucker, also Glucose, ohne die Hilfe von Enzymen an Proteine, Lipide oder eine DNA bindet.
Oh oh.
Ja, genau. Und dieser Prozess kann dann im Körper Schaden anrichten, wenn er unkontrolliert abläuft. Besonders bei chronisch erhöhtem Blutzuckerspiegel. Das ist zum Beispiel bei Nieren- und Nervenschäden relevant. Das bedeutet letztendlich, dass Zucker sowohl im Blut als auch in den Zellen in der richtigen Balance gehalten werden muss. Und genau dafür ist Insulin so wichtig. Es sorgt nicht nur dafür, dass Zucker in die Zellen gelangt, sondern reguliert auch, dass nicht zu viel Zucker in den Zellen verarbeitet wird. Eine ausgewogene Ernährung hilft dabei, diesen Prozess zu unterstützen. Hoher Blutzucker schädigt nämlich die Gefäße, indem er kleine Gefäße, zum Beispiel in den Augen, daher erblinden auch viele Hunde, in den Nieren und Nerven sowie große Arterien angreift, was dann zu Entzündungen und einer Arteriosklerose führt. Zusätzlich reagiert Zucker mit Proteinen, was sogenannte AGEs bildet. Was ist das jetzt wieder? Das ist Advanced Glycation End Products, also schädliche Moleküle, die durch den Prozess der Glykation entstehen. Dabei bindet der Zucker die Glucose spontan und ohne Enzyme an Proteine, Lipide oder DNA im Körper. Chronischer Blutzucker erhöht zudem die Blutviskosität, verschlechtert die Durchblutung und beeinträchtigt damit die Heilung. Deswegen haben wir es auch bei ganz vielen Hunden so, dass die, die einen Blutzucker leiden, also die jetzt Diabetes mellitus haben, oftmals auch schlechte Heilungssachen bei ihren Wunden haben. So, ich denke mal, das reicht jetzt aber auch erstmal für das Grundverständnis der Wichtigkeit des Insulins, was über eine Spritze in den Körper gelangt oder durch eine ausgewogene Ernährung zusätzlich unterstützt werden kann. Und dazu kommen wir jetzt.
Ja, wie können wir denn nun füttern, damit unsere Hunde und natürlich gleich folgend auch die Katzen nicht verhungern und der Diabetes mellitus nicht eskaliert?
Eskalationsstufe 5.
Denn bei Diabetes mellitus beider Typen ist die Ernährung von entscheidender Bedeutung für das weitere Wohlbefinden beider Spezies. Anbei folgen einige wichtige Punkte, auf die wir achten können, beziehungsweise die beachtet werden dürfen.
Ich denke mal, zum einen ist das ein hoher Ballaststoffgehalt. Oder wie siehst du das?
Absolut. Futter mit einem hohen Ballaststoffanteil kann dabei helfen, den Blutzuckerspiegel ganz stabil zu halten. So spreche ich jetzt auch. Okay. Ballaststoffe verlangsamen die Verdauung und die Aufnahme von Zucker.
Welche Ballaststoffe könnten das denn beim Hund sein, die gefüttert werden dürfen?
Ach, da gibt's im Grunde eine ganze Menge. Karotten roh und püriert und gekocht nur in sehr kleinen Mengen. Warum, werde ich immer wieder gefragt. Eine Karotte, die gekocht ist, hat einen sehr viel höheren glykämischen Index, da ist mehr Zucker drin, als wenn wir die quasi roh verfüttern.
Ich wollte gerade sagen, wenn man eine Karotte kocht, dann schmecken die auch manchmal süßlich.
Absolut, absolut. Die binden natürlich auch noch diese wunderbaren Geschichten für den Darm, aber das erst nach einer ganzen Weile. Aber die werden einfach auch ganz, ganz, ganz süß. Da hast du absolut recht, mein Hund liebt es.
Morische Karottensuppe meintest du gerade, ne?
Ja, ich meine die Moro, ganz genau. Mhm. Die ist auch wirklich gut, wenn es die nicht gäbe, ich sag's. Dann gekochter Kürbis, das ist eine feine Geschichte, gerade ja auch zur jetzigen Zeit. Zucchini, das können wir dünsten, aber auch roh geben, aber dann bitte ohne Schale. Die Schale liegt super schwer im Magen, da kann den Hunden dann auch mal leicht schlecht von werden. Oder den Katzen Brokkoli, den können wir natürlich dünsten, weil Kohl muss im Grunde eigentlich immer gedünstet werden, wenn Hunde den kriegen.
Grüne Bohnen. Und auch nicht zu viel, und auch nicht zu viel, ansonsten macht das nämlich Blähung.
Ja, das tut dann auch wirklich weh Pupserei. Im Darm. Also das ist ja nicht nur, dass es riecht, sondern es macht einfach auch Schmerzen. Dann grüne Bohnen gedünstet und Linsen und Kichererbsen gut gekocht. Haferflocken, allerdings die unbehandelten, brauner Reis, Flohsamenschalen natürlich immer aufgeweicht und Süßkartoffeln.
Lecker. Süßkartoffeln mag ich auch.
Pommes.
Die sind auch gut.
Ja.
Aber nicht für einen Hund.
Mm-mm. Nein.
Aber jetzt, das ist jetzt die ganze Szenerie für den Hund gewesen. Wie sieht das denn aus bei der Katze? Bei der Katze ist das ja wesentlich schwieriger, da sie ja eigentlich ein obligater Fleischfresser ist, da dementsprechend noch was anderes reinzubekommen als nur Fleisch.
Absolut. Deswegen fangen wir mal ganz langsam an, nämlich mit kleinen Mengen. Und die können wir sehr langsam einführen, also langsam vorstellen und die Katze langsam dran gewöhnen. Also schrittweise, um Verdauungsproblemen halt eben einfach vorzubeugen. Das Schlimmste ist, wenn die Katze es gar nicht frisst, das sollte sie aber. Kürbis hilft auch gut bei der Verdauung. Auch Kürbis ist leicht süßlich, wird eigentlich super gern gefressen. Gelegentlich ist Zucchini auch cool. Auch Süßkartoffeln funktionieren hier. Wir können gemahlene Leinsamen geben. Und auch hier bitte die Flohsamenschalen immer vorher mit Wasser mischen, weil die so unfassbar aufquellen. Das ist saugefährlich.
Jetzt muss ich eben was wissen. Du hast gerade gesagt, gemeine Leinsamen. Warum gemein?
Gemahlene Leinsamen.
Ach so, du hattest gesagt, gemein. Hab ich
ernsthaft?
So
die gemeine Leinsaat?
Okay, an der Spaß beiseite. Aber Flohsamenschalen sind sehr, sehr gut, weil sie ganz einfach Inulin auch dementsprechend produzieren und das hält nochmal dementsprechend zusätzlich schön den
Darm aktiv.
Den Darm aktiv, genau. Also wichtig bei der ganzen Geschichte ist ja eigentlich auch ein niedriger Kohlenhydratanteil, weil das ist ja genau das, was letztendlich auch so Zucker, Glucose praktisch als Ergebnis bringt.
Ja, und eine reduzierte Menge an schnell verdaulichen Kohlenhydraten kann helfen, halt eben die Blutzuckerspitzen zu vermeiden. Da können wir wirklich mit zaubern. Das heißt, achte auf das Futter, das komplexe Kohlenhydrate enthält. Na, bitte denken Sie nicht an den rosaroten Elefanten. Soll heißen, bitte nicht füttern. Und komplexe Kohlenhydrate sind zum Beispiel Kartoffeln und Mais, weißer Reis, übermäßig verarbeitete Haferflocken. Es gibt ja heutzutage so einen Quatsch wie Schnellkoch-Haferflocken. Ja, also das sind so Instant-Versionen. Ne, es gibt zum Beispiel ja auch fertiges Kartoffelpüree. Da muss ich immer so furchtbar drüber lachen. Weil ich es einfach für Schwachsinn halte. Ne? Dann Nudeln, ne? Industriegetreideflocken. Die finden wir ja auch zum Beispiel in jedem Tierfutterladen. Ne? Also Tierfutterflocken. Und die sind sehr häufig sehr stark verarbeitet. Und verarbeitete Lebensmittel werden schneller verdaut. Was hat das zur Folge? Dass die Zuckeraufnahme ins Blut einfach beschleunigt wird. Relativ logisch, oder?
Wie es bei Menschen auch so ist, ne? In dem Moment, wenn wir etwas essen, was zum Beispiel schnell ins Blut gelangen soll, nehmen wir mal einen Mars, nehmen wir einen Snickers oder dann sagen wir doch ganz einfach einen Schokoriegel mit Karamell und dergleichen, ohne dass wir eine Werbung sagen, dann ist das ja etwas, was sehr, sehr, sehr schnell zur Verfügung steht im Blut und dementsprechend natürlich auch wieder schnell abgebaut werden kann. Es schießt der Blutzuckerspiegel nach oben, aber er ist halt nicht langfristig da und dann schießt das Ganze nämlich auch wieder nach unten. Dann kommen wir in die Unterzuckerung rein.
Genau, und da Hunde und Katzen nicht Auto fahren müssen, können wir uns das klemmen.
Sie müssen Auto fahren, aber sie sind meistens hinten.
Das stimmt, sie können auch kein Gas geben. Und natürlich, was auch blöd ist, ist Erbsen und Bohnen halt in großen Mengen. Ne? Also Erbsen und Bohnen sind cool, aber nur in ganz kleinen Mengen.
Aber lecker, das essen auch tatsächlich gerne Tiere.
Absolut. Also aber grüne Bohnen sind
bei der Katze. Bei der Katze muss es trotzdem so ganz soft eingeführt werden. Ne? Ansonsten, ich meine, das ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Also die meisten denken ja, so eine Katze kann man auch nur mit Fleisch ernähren. Ne? Aber es geht ohne weiteres, eine Katze auch vegan zu ernähren oder vegetarisch zu ernähren. Wenn man sich mal genau anguckt, was auf seiner Futterverpackung draufsteht, stellt man unheimlich oft fest, so groß ist der Anteil an Fleisch da gar nicht drin, sondern es ist überwiegend eigentlich vegetarische Kost, ja. Also von daher ist es kein Problem, eine Katze wirklich auch daran zu gewöhnen. Es muss nur sehr, sehr, sehr langsam gemacht werden.
Ja, und sehr fein püriert sein, dass die gnädige Frau oder der gnädige Herr das gar nicht so sehr merken.
Jetzt haben wir aber auch noch Obst, was wir natürlich gerne verfüttern dürfen. Wie sieht es denn mit zuckerhaltigem Obst aus? Das dürfte dann ja eigentlich gar nicht gehen, ne?
Ja, in ganz winzigen Mengen können wir natürlich auch mal ein Stückchen Banane füttern oder einen Apfel, möglichst einen sauren Apfel. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Apfelsorten, ne? Und es geht auch mal so ein ganz kleines Stückchen Mango, ne? Wenn es denn überhaupt jemand abgibt, das Stückchen Mango an Hund oder Katze. Nur grundsätzlich ist zuckerhaltiges Obst bei Diabetes, ich will nicht sagen grundsätzlich verboten, aber es ist totale Vorsicht geboten. Ne, kleine Mengen von Obst mit ganz niedrigem glykämischem Index, ne, wie Beeren oder grüne Apfel sind einfach besser. Ja, gleichzeitig sollten Obstsorten mit hohem Zuckergehalt, eben wie Bananen und Mangos, im Fall von Diabetes tatsächlich vermieden werden. Und wichtig ist, die Menge zu kontrollieren und Obst als Teil einer ausgewogenen Ernährung zu betrachten. So heißt es doch auch immer in der Werbung. Und hier müssen wir einfach mal drauf hören.
Ja, definitiv. Also ist es wirklich so, dass das Obst gut ist für das Tier. Aber nur halt, wie gesagt, die entsprechende Menge ist da der wichtige Faktor.
Absolut.
Aber auch wenn ein Hund und eine Katze auch ohne Fleisch ernährt werden können oder mit seinem sehr geringen Anteil, sind hochwertige Proteine sehr wichtig. Aber absolut. Wir haben ja gelernt durch unsere letzten Sendungen, Proteine, jeder denkt bei Proteinen automatisch immer an Fleisch. Nein, wir müssen an Aminosäuren denken. 20 Aminosäuren mit einer hohen Bioverfügbarkeit. Ich habe bei unserer Hündin zum Beispiel, hat ihr schon mal erzählt, dass sie dementsprechend Diabetes mellitus hatte, ist 14 Jahre alt geworden. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie am besten auf eine Ernährung reagiert hat, die auf hochwertigem Fleisch basiert. Ja, zu dem Zeitpunkt war es so, dass die Produkte, die wir nehmen konnten, auch gerade als Ersatzprodukte noch gar nicht so ausgereift gewesen sind. Ich bin dabei schon auf Ei auch gegangen. Ich bin auf Hüttenkäse gegangen, um halt dementsprechend auch mal eine alternative Proteinquelle zu nehmen. Es musste nicht immer Fleisch sein. Fisch auch hervorragend, weil wir auch Omega-3 mit dabei haben. Und
Vitamin D ganz viel.
Richtig.
Und also, A vor allen Dingen auch, ja.
Da habe ich auf eine proteinreiche Ernährung mit einem sehr, sehr niedrigen Anteil an Kohlenhydraten geachtet. Besonders bei Diabetes mellitus scheint das der Schlüssel zu sein, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Die Kombination aus Fleisch und ballaststoffreichen Gemüse, wie Kürbis oder Zucchini, was du gerade gesagt hast, das hat bei uns auch sehr gut funktioniert. Gleichzeitig haben wir aber darauf geachtet, stark verarbeitete Lebensmittel und Zucker komplett zu vermeiden. Und wir haben dafür gesorgt, dass sie viel in Bewegung ist, um ganz einfach abzubauen, Stress abzubauen und auch Zucker abzulaufen und so weiter, damit jetzt nicht so sowas nach oben schießt. Also das war auf jeden Fall der Punkt. Trotz allem ist es so gewesen, wie gesagt, sie ist 14 geworden, aber ab dem 9. Lebensjahr, vielleicht sogar ab dem 8. hat sie ganz langsam Eintrübungen in die Augen bekommen. Und man hat halt gemerkt, dass, das, was wir vorhin gesagt haben, die Zuckerablagerung in den Blutbahnen dafür gesorgt haben, dass hier die Augen angegriffen wurden, die Augennerven.
Das ist ganz, ganz blöd, ne? Nur zusammengefasst heißt das halt einfach, eine proteinreiche Ernährung kann helfen, die Muskelmasse zu erhalten und natürlich den Blutzuckerspiegel zu regulieren. 10 Ausrufezeichen.
Definitiv. Und was ganz, 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 ganz wichtig ist, ist eine regelmäßige Fütterungszeit. Keine Experimente mit einer Unterzuckerung, denn dann haben wir eine überhöhte Energiezufuhr, weil wir das nämlich als nächstes dann was reinballern. Dann geht der Blutzuckerspiegel wieder fupp ab nach oben. Mhm. Wir müssen zusehen, dass wir durch eine konkrete, stabile Fütterung über meinetwegen 4 oder 5 Mahlzeiten am Tag nach Möglichkeit den glykämischen Index relativ gering behalten und dass der Blutzuckerspiegel da dementsprechend eine hohe Stabilität bekommt.
Das kennen wir selbst ja auch, ja, dieser sogenannte Heißhunger, den wir dann haben, wenn wir plötzlich in diese Unterzuckerung kommen. Das ist sowas von, kennt, glaube ich, jeder von uns, ne?
Hatten wir aber bei der letzten Sendung gesagt, als es um das Thema ging, Diabetes mellitus generell, ja, das Ghrelin wird nicht richtig angesprochen. Ja. Das heißt, der Hund hat permanent tatsächlich Hunger. Ja, oder die Katze. Also das ist dann hinterher ein Problem. Und wenn du so einen schreienden Hund oder so eine schreiende Katze vor dir stehen hast, schreien in Anführungsstrichen, ja, dann ist das ja immer etwas, wo dann sagst du,
das geht gar nicht, genau. Also füttere deinen Hund oder deine Katze regelmäßig zu festen Zeiten, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten.
Absolut. Aber es gibt ja auch spezielle Diätfutter, die man einsetzen kann. Was empfiehlst du da?
Also, natürlich gibt es, und darauf greifen, das weiß ich aus der Beratung, auch sehr viele zurück, es gibt spezielle Diätfutter, die für Diabetes erkrankte Tiere tatsächlich entwickelt wurden. Ne, der Zoofachhandel und auch Petman hat die. Ne, die Petman hat die Raw Veterinary Diet entwickelt, die ist total cool, und die heißt Vet Balance Diabetes. Was hat die drin oder was ist da besonders? Das enthält eine ausgewogene Mischung aus hochwertigem Eiweiß, einem niedrigen Fettgehalt, was in dem Fall ja auch wichtig ist, und einen sehr geringen Kohlenhydratanteil, um den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Das sind Würste, ne, die sind 400 Gramm tiefgefroren, die kann man auch wunderbar im TK-Zustand einfach halbieren und dann den Rest zack, bumm, wieder in die Truhe schmeißen. Also das ist schon eine ganz, ganz feine Geschichte.
Und die sind ganz schnell aufgetaut. Also die Dinger sind so, wenn man die rausnimmt in den Kühlschrank, also aus der Truhe rausnimmt, in den Kühlschrank reinlegt oder bei Zimmertemperatur auftauen lässt, die sind schon so nach 3-4 Stunden sind die ready zum Verfüttern.
Absolut.
Und was wir natürlich ganz doll drauf achten müssen, was wir bei vielen, vielen Hunden und Katzen leider haben, ist
das Gewicht. Das Gewicht. Also, bitte überwacht das Gewicht, denn Übergewicht kann die Insulinempfindlichkeit beeinträchtigen. Achte bitte ganz konsequent darauf, dass dein Tier ein individuell gesundes Gewicht hat und behält. Ja, das heißt, das muss zum Tier passen. Ja, das heißt jetzt, man kann das nicht über den Daumen scheren und sagen, ein Hund mit 10 Kilo braucht so und so viel, sondern wir müssen immer gucken, dass die Tiere tatsächlich auch das kriegen, was sie brauchen. Das ist ja bei uns Menschen auch nicht anders.
Und auf eins müssen wir natürlich jetzt achten. Diese Sendung kommt jetzt raus zur Weihnachtszeit.
Ja.
Wenn ihr dann mit euren Tieren auf die Waage steigt, es könnte sein, dass nicht das Tier an Gewicht zugenommen hat.
Joe, das hättest du dir jetzt auch klemmen können.
Ich meine das ja nur mal so nebenbei.
Pass mal auf, dann kochen wir für dich jetzt mal einen leckeren Hühnergemüse-Eintopf. Was hältst du davon? Du darfst davon mitessen Weihnachten. Das ist nämlich das erste Rezept, was ich jetzt hier mal ausgeguckt habe für unsere Zuhörer. Das ist nämlich relativ einfach zu machen. Wir haben das jetzt mal ohne die Gewichtskategorien der Hunde hier gemacht. Das denke ich, könnt ihr ja alle beim Barfen oder wir sagen es nachher auch nochmal schnell. Na, also ich habe jetzt einfach mal gesagt, nehmt mal 500 Gramm Hühnerbrust, am besten ohne Haut. Ja, ich mache das immer so, dass ich in eine Pfanne ein bisschen Wasser mache und das dann niedrig temperiert einmal vorsichtig durchgare. Dazu kommt eine Tasse grüne Bohnen, frisch oder meinetwegen auch TK. Ja, grüne Bohnen TK gibt's ja auch in jeder Truhe. Eine Tasse Süßkartoffel, gewürfelt. Eine Tasse Kürbis, ne, gekocht und püriert. Und eine Tasse Wasser oder Hühnerbrühe, natürlich ohne Salz.
Ich habe aber eine Frage dazu. Wo wachsen denn Tassenbohnen oder Tassenkartoffeln oder Tassenkürbisse oder Tassenhühnerbrühen? Wo gibt's?
Wie habe ich das früher immer gesagt? Ha 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 als Kinder. Okay. Sind wir aber nicht mehr. Nein, Tassen wachsen nicht. Aber mit einer Tasse kann man ganz gut kochen. Ne, jetzt ist natürlich wieder die Frage, ist das ein Kaffeepott? Nein, eine ganz normale Tasse. So viel braucht der Hund
ja nicht. Das ist ein wichtiger Hinweis, ne? Weil ich denke an Tasse natürlich an Kaffeepott.
Schon klar.
Und auch da gibt's ja wieder Unterschiede. Ne? Es gibt ja den Kaffeepott für Faulläufer zur Kaffeekanne, das heißt 500 Milliliter. Dann gibt es den normalen, der irgendwas mit 300 ml hat.
Eine ganz normale Tasse.
Okay.
So, jetzt kann da noch was zukommen, was ganz schön ist. Gerade dann, wenn wir längerfristig einfach auch selbst kochen, dann macht es Sinn, Bafas Best dazu zu tun. Ne? Je nach Lifecycle, also wenn es ein Junior ist, hoffentlich nicht. Ne? Schon mit Diabetes wäre ja furchtbar. Dann kommt dann natürlich Bafas Best Junior zu. Ansonsten für die adulten Hunde Bafas Best und für die Senioren Bafas Best Senior. Außerdem brauchen wir Dorschlebertran dazu für Vitamin A und D. Ja, und wenn wir langfristig selbst kochen, macht es auch immer Sinn, ein Schwapplachsöl dazu zu packen. So, jetzt kommen wir mal zur Zubereitung. Die Zutaten haben wir ja schon gesagt, ihr findet die aber dann auch in den Shownotes.
Oh, ich rieche das schon.
Es riecht lecker, ne? Mhm. Also, koche die Hühnerbrust in einem Topf mit Wasser oder Hühnerbrühe, bis sie durchgegart ist oder in der Pfanne, wie vorhin gesagt. Lass sie abkühlen und zerkleiner sie dann in kleine Stücke. Füge die grünen Bohnen und Karotten dazu und koche alles zusammen, bis das Gemüse weich ist. Einfach mal probieren, aber nicht so viel naschen, es ist für den Hund. Mische den pürierten Kürbis unter die Mischung. Lass das Futter abkühlen, bevor du es deinem Hund servierst.
Aber es ist doch ganz klar, dass es für den Hund ist oder für die Katze, weil es schmeckt ja nicht nach Gewürzen.
Genau, aber je mehr wir uns natürlich ernähren, je weniger Gewürze brauchen wir, by the way.
Sie.
Das ist so. Ja, dann haben wir natürlich auch noch ein Rezept mit Rind. Ne? Warum habe ich jetzt hier Huhn und Rind gewählt? Weil beide Fleischsorten relativ mager sind. Joe, was hätten wir denn noch an sehr magerem Fleisch, was wir auch stattdessen nehmen können, wenn wir jetzt hier noch Allergiehunde dabei haben?
Mageres Fleisch ist auf jeden Fall alles, was mit Geflügel zu tun hat, ne? Pute, schon wieder ein bisschen vorsichtig
sein. Ist schon wieder ein bisschen fetter. Ne? Ja, Ente so, auch.
Ente können wir nehmen, Kaninchen können wir auch nehmen. Ja, das sind auch so magere Fleischsorten. Lamm darfst du natürlich nehmen, da haben wir natürlich einen sehr hohen Fettgehalt.
Das stinkt auch beim Kochen gruselig. Also ich bin nicht so der Lammfreak beim Kochen, also, beim Garen.
Ich würde da wirklich darauf achten, dass es ein helles Fleisch ist.
Ja, ja, ja. Ja, und jetzt habe ich hier einmal Rindfleisch genommen. Ist natürlich nicht ganz hell, Joe, aber fast. Da haben wir auch wieder 500 Gramm mageres.
Ist eine weiße Kuh.
Verstehe. Also wieder 500 Gramm mageres Rind. Wir können natürlich auch die Kompaktvariante von Petman nutzen. Die gibt's in den Truhen im Zoofachhandel. Ja. Dann wieder eine Tasse Zucchini gewürfelt. Eine Tasse, Joe. Kein Kaffeebeutel.
Okay.
Eine Tasse Spinat. Auch hier entweder TK oder frisch. Eine halbe Tasse Haferflocken, ungesüßt. Zum Hafer sage ich gleich nochmal was. Und eine Tasse Wasser. Warum will ich zum Hafer noch was sagen? Weil mich viele Leute immer fragen, bist du verrückt, Hafer? Nee, Hafer hat einen unfassbar niedrigen glykämischen Index. Ja, also tatsächlich relativ niedrig. Was bedeutet das, dass der Blutzuckerspiegel oder dass der Blutzuckerspiegel langsamer ansteigt als bei anderen Kohlenhydraten? Und das hilft genauso, diese plötzlichen Blutzuckerspiegel Spitzen zu vermeiden. Ne? Also die Blutzuckerspitzen im Spiegel zu vermeiden. So, jetzt habe ich's.
Aber das ist ja auch genau das, warum man zum Beispiel beim Sport, ein Sportler, Haferflocken über den Tag verteilt ist. Ne? Weil ich dementsprechend dann schön den glykämischen Index habe. Ich habe eine sehr stabile Kurve, was den Blutzuckerspiegel angeht.
Absolut. Außerdem ist es auch super, super gut für den Magen, by the way, ne? Also Hafer hat, wir haben es ja schon gesagt, einen relativ niedrigen glykämischen Index, was bedeutet, dass er den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen lässt als bei vielen anderen Kohlenhydraten. Und das hilft eben, diese Spitzen zu vermeiden, wie eben schon gesagt. Ja, als Ballaststoff haben wir Hafer, ne, haben wir gerade gesagt, ist reich an löslichen Ballaststoffen. Insbesondere haben wir hier Beta-Glucane drin. Diese Ballaststoffe können helfen, die Verdauung zu verlangsamen und die Aufnahme von Zucker ins Blut zu regulieren. Was hat das für Vorteile? Dass wir ein längeres Sättigungsgefühl bei den Tieren erreichen. Und das hilft ja nun auch massiv bei der Gewichtskontrolle. Bei unserer im Übrigen auch.
Genau, wenn du so ein Kilo Haferflocken am Tag isst, da bist du ziemlich lange von satt.
Das stimmt. Es ist aber auch sehr trocken, mal sagen, nicht?
Du kannst das ja, das sollst das nicht einfach so die Tüte aufreißen, in den Mund machen und da irgendwie ein bisschen Wasser rein und shaky shaky machen. Nein, aber wenn du Haferflocken dementsprechend richtig zubereitest, sie schön kochst, dazu vielleicht noch ein bisschen Beeren mit dazu, was du übrigens einem Tier auch geben kannst.
Absolut.
Ja, Waldbeeren, ne? Damit haben wir dann dementsprechend noch einen guten OPC-Wert. Ja, das ist ja auch etwas, was gerne gegeben wird, so Traubenkernextrakt und dergleichen. Dann ist das etwas, was durchaus eventuell gepaart sogar nicht mit Milch für diejenigen, die gegen eine Milchallergie haben. Das heißt, da kann man dann ja auch etwas Alternatives nehmen.
Ne? Ja, Hafermilch. Ich bin sowieso, ja, nee, also sowohl, also da bin ich nun mal ein Gegner. Sorry, dass ich hier einfach mal kurz dir ins Wort grätsche.
Aber bitte jederzeit doch.
Hafer und Milch haben immer eine hohe Zuckerausschüttung, ziehende Zuckerausschüttung. Dann nehmt bitte Sahne. Sahne ist cool. Also Sahne lässt den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen.
Seht ihr? So wichtig ist das, dass ich einen Gegenspieler habe, der mir einfach widerspricht in der Sendung. Und alle
nur dazu. In der Sendung. Ich widerspreche dir auch sonst manchmal, Mensch. Er hat das so betont, ich musste das mal klarstellen. So, und bevor du jetzt weitermachst, damit nämlich hier noch eine fette Antwort nachzulegen, beginne ich mal mit der Zubereitung. Brate das Rinderhackfleisch in einem großen Topf an, bis es durchgegart ist.
Nicht in einer Tasse.
Nein, lasse gerne das Fett abtropfen. Na, also bei magerem Hack nicht, aber wenn es ein bisschen fetter war, gibt's ja auch mal. Dann kommt die Zucchini dazu, der Spinat und das Wasser. Dann könnt ihr alles zusammen kochen, bis das Gemüse wieder weich ist. Es muss nicht ganz durch sein, ne? Denn gerade wenn man für mehrere Tage kocht und das wieder ein bisschen aufwärmt, wird das ja immer weicher. Und dann könnt ihr die Haferflocken unterrühren und einige Minuten das leise köcheln lassen und dann gibt's so eine richtig schöne dicke Konsistenz. Das riecht nicht nur gut, das sieht auch total lecker aus. Vorsicht, dass die Kinder das nicht wegessen oder der Gatte. Lass das Futter abkühlen, bevor du es deinem Hund servierst. Ja, und natürlich müssen bei dauerhafter
Ich würde aber sagen, so richtig abkühlen würde ich das gar nicht. Ich würde ihnen das wirklich auch warm geben, weil das nämlich eine ganz andere Geschmacklichkeit hat für die.
Ja, das heißt ja nur nicht, der soll sich nicht... Beutetemperatur,
alles so was an genau. 30 Grad dran geht.
Der soll sich halt nur nicht das Mäulchen verbrennen. Ja. Ne? So wie Knolle immer, der immer so, wenn ich mir ein Spiegelei mache, steht er daneben und sagt, nur reich mal runter. Ne? Das muss ich vorher auch immer kalt pusten. Das ist wichtig, nicht ganz, aber fast. So, und wichtig ist, Nochmal, haben wir vorhin ja schon mal kurz angedeutet, dass bei dauerhafter Gabe von selbstgegartem natürlich auch B-Vitamine ergänzt werden müssen. Ja, ganz, ganz wichtig, denn beim Garen gehen die B-Vitamine kaputt, Vitamin C by the way auch, deswegen warst du mit deinem OPC vorhin auch sehr cool. Mhm. Ne? Und bei dauerhafter Gabe sollten wir eben auch Barfas Best je nach Lifecycle dazugeben, ne? Vitamin A und D in Form von Lebertran und Omega-Fettsäuren, wenn es jetzt für einen Hund ist, gerne auch mit einem Leinöl oder halt eben mit einem Lachsöl. Ne, Katzen brauchen sowieso immer. Und nochmal hier die Raw Veterinary Diet, das Diätfutter. Ne, Katzen können diese Rezepte auch nutzen. Ne, mehr Fleisch, weniger Veggie. Und es gibt auch Barfas Best für die Katze. Und wie ich gerade schon gesagt habe, für die Katze immer Fischöle, weil sie diese ALA-Fettsäuren nicht umwandeln kann in EPA, DHA, DHA. Wie heißt der dritte? Ich kann mir den immer nicht merken.
EPA. Danke. Und was meinst du?
Ja. Ja, genau. Ja. Genau. Genau, genau.
Dann sag das doch ganz einfach.
Ich hatte es nicht im Hirn. Shit happens.
Ja, ich könnte jetzt was dazu sagen, aber ich spare mir das.
Es haben sowieso alle verstanden. Ja, das ist es. Also im Grunde sehr einfach, ne, beim, ich sag mal, 10 Kilo Hund können wir einfach mit 300 Gramm arbeiten. Ne? Hunde bis 10 Kilo sollten ja Minimum 3% ihres Zielgewichtes bekommen. Und wenn die Tiere dann größer sind, naja, so im Minimum 2,5, ne? Also gerade bei einem Hund, der ein bisschen auf Diät gehalten werden muss, kann man auch sagen 2% des Zielgewichtes als Gesamtfuttermenge, mal so als Richtwert, ne? Im Minimum.
Yes. Also fassen wir ganz einfach mal zusammen. Alle diejenigen, die ein Tier haben, die dementsprechend sich dafür interessieren, wenn das Tier Diabetes mellitus hat und Insulin bekommt, wirklich hier diese Sachen einfach auszuprobieren, sich mit der Ernährung zu befassen. Weil man kann über die Ernährung sehr viel machen. Nicht unbedingt, sehr vorsichtig gesagt, alle Futtermittelhersteller sind wirklich mit den Produkten so, dass es mit einem Diabetikerhund dann dementsprechend auch umgesetzt werden kann oder mit einer Katze. Da muss man dann schon wissen, was man mit den Futtersorten tatsächlich machen kann. Aber ansonsten ist es eine super Unterstützung. Es hilft, das Insulin zu reduzieren. Ist ja auch unter Umständen ein Kostenfaktor, darf man auch nicht vergessen. Je nachdem, wie schwer das Tier ist. Ja, wenn ich so einen 50, 70, 80 Kilo Hund habe, der Insulin bekommen muss, das geht relativ schnell ins Geld. Und auch eine Katze, wenn die dann ein bisschen übergewichtiger ist, was ja meistens irgendwo leider bei der Diabetes ist, und ich habe da plötzlich so ein 18 oder 20 Kilo Garfield, das ist auch natürlich eine Geschichte, die kostet Geld. Also von daher bitte auch mit Ernährung beschäftigen, sich das Ganze auch mal wirklich sehr konkret anzugucken und dann dafür zu sorgen, dass neben dem Insulin natürlich dementsprechend auch eine gute Ernährung da ist und regelmäßig auch die Blutwerte testen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor dabei, ne? Hatten wir in der ersten oder letzten Sendung ja auch gesagt, das Blut muss gezogen werden nach Möglichkeit 2, 3, 4, 5 Mal am Tag, dass man einfach einen Spiegel hat. Das muss man dann nicht wöchentlich oder täglich machen. Das kann man dann vielleicht 1 oder 2 Mal die Woche machen, wenn sich da nicht viel verändert bei der Aktivität des Tieres. Und dann kann man das Tier sehr, sehr, sehr gut einstellen. Aber es kann passieren, dass trotzdem Schädigungen kommen können. Wie halt Augen, Nieren und dergleichen, was wir vorhin gesagt haben. Das ist dann leider so, aber Tiere gewöhnen sich daran. Nur ein Beispiel aus dem Schlittenhundebereich. Ich habe einen Bekannten, der ist mehrfacher Weltmeister und Europameister im Schlittenhunderennen. Und seine Frau fuhr mit 2 Hunden in Schweden durch die Schneelandschaft und hat das Rennen sogar gewonnen. Meinte dann aber hinterher zu dem Veterinär, ich weiß nicht, was los ist, aber der Ältere, irgendwie habe ich das Gefühl, da stimmt was nicht mit. Kannst du bitte mal gucken? Ich bin mir nicht ganz sicher, auch die letzte Zeit schon vorher beim Training, der ist nicht immer so 100% gelaufen, wie ich das kannte. Dann hat er ihn untersucht und hat festgestellt,
der war blind.
Der Hund war blind.
Ja. Hammer.
Und Der hat das Rennen trotzdem gewonnen. Das heißt, er hat, die haben ja so eine starke Möglichkeit, sich zu orientieren, halt auch über die Ohren, und hat natürlich noch eine Begleitung. Klar, waren ja zwei Hunde, die nebeneinander gelaufen sind, aber er ist der Leader gewesen. Und das war das Interessante.
Kerl.
Ne?
Und
da hat er mit 11 Jahren und blind das Rennen noch gewonnen. Boah. Also so kann es auch gehen. Wollte nur sagen, damit Tiere können alt werden. Aber man muss halt darauf achten, dass das alles gut zusammenspielt, genauso wie bei Menschen. Bei Menschen kennt man das dann leider auch. Nicht nur das Auge kann drunter leiden, sondern es kann leider auch Gefäßverengungen und Gefäßverstopfungen geben. Ja, und dann kann ein Körperteil tatsächlich absterben. Das kann es auch geben. Und das wäre natürlich nicht so schön.
Ja, deswegen ist es auch als Mensch ganz wichtig zu gucken, dass wir keine Insulinresistenz entwickeln, ne?
Sie. Ja, das war's eigentlich schon. Ich hoffe, es war informativ für alle Zuhörer. Wir freuen uns darauf, wenn ihr natürlich wieder die Glocke läutet, uns 5 Sterne gibt und vor allen Dingen eins.
Die Glocke läutet.
Die Glocke läutet, genau. So schön lockig wird.
Wo der Frosch die Locken hat.
Genau. Und auch mal etwas abgibt, dass ihr sagt, okay, wir möchten noch mehr Informationen dazu haben, haben wir ja schon ganz viel bekommen. Und ja, und da wir heute hier die letzte Sendung in diesem Jahr haben, möchte ich mich erstmal herzlich bedanken für das Ganze, was im letzten Jahr gelaufen ist, für alle Beteiligungen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir starten im Januar mit einer The Best Of und werden ganz einfach das an vielen Fragen nochmal ins Rennen bringen, was in den letzten Monaten so an Fragen gestellt worden sind, das Ganze zusammenfassen und dann euch das wiedergeben, was wir dort als Ergebnis dann haben.
Darauf freue ich mich und ich wünsche euch einen guten Rutsch und fröhliche Weihnachten.
Genau, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Napfgespräche, der Podcast.